Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. An diesem Wochenende endet die 111. Tour de France. Aufgrund der Olympischen Spiele in Paris, in diesem Jahr ausnahmsweise nicht in der französischen Hauptstadt, sondern in Nizza an der Côte d'Azur. Einen deutschen Etappensieg hat es in diesem Jahr noch nicht gegeben. Auf der heutigen 18. von 21 Etappen sah es lange so aus, als ob Georg Zimmermann das ändern könnte. Am Ende ging der Tagessieg aber nach Belgien. Steffen Gar berichtet.
Ein Schnurrbart voller Glück. Viktor Kampenaerts fuhr im Sprint dreier Ausreißer zum Tagessieg in den Südalpen. Anschließend stand der Belgier mit dem Handy in der Hand im Zielauslauf. Videoanruf bei Freundin und Kind. Alle strahlten vor Glück. Georg Zimmermann stand ein paar Meter weiter, enttäuscht und ohne Erfolgserlebnis. Dabei war der Augsburger lange Zeit in der großen Ausreißergruppe des Tages drin. Aber als die entscheidende Attacke ging, konnte Zimmermann nicht mithalten. Die Favoriten hielten sich zurück. Eine knappe Viertelstunde nach dem Tagessieger kamen sie ins Ziel. Tadej Pogacar geht damit weiter in Gelb und mit gut 3 Minuten Vorsprung in die heftigen Hochalpen-Etappen.
Berichtet Steffen Gahr. Der spanische Arzt Eufemiano Fuentes ist verantwortlich für einen der größten Dopingskandale der Sportgeschichte, als Schlüsselfigur des Blutdopings im Radsport der 2000er Jahre. Der ARD-Doping-Redaktion ist es jetzt gelungen, weitere pikante Details aus seiner Geschichte herauszufinden und Informationen zum Dopingbetrug heutiger Sportler. Undercover-Reporter haben tagelang mit Fuentes gesprochen und der ARD das Material zugespielt. Moritz Casalet mit den Einzelheiten.
Fuentes hat mit vielen Top-Sportlern Blutdoping betrieben, unter anderem mit Radprofi Jan Ullrich. Und er sagt den Undercover-Reportern vor versteckten Kameras, Blutdoping ist immer noch eine gängige Methode. Ich mache es nicht mehr, aber ich weiß, dass es andere machen. Sie transfundieren keinen ganzen Blutbeutel mehr, denn das verändert das Profil des biologischen Passes. Sie transfundieren einen halben Beutel oder sie dritteln einen Beutel. Dann ist es ein progressiver Anstieg und es verändert nichts. Und so werden auch die Olympischen Spiele von Paris ziemlich sicher nicht sauber sein. Und dabei ist ein hochrangiger Funktionär, dessen Doping-Vergangenheit bisher unbekannt war. Der ehemalige 400-Meter-Läufer Cayetano Cornet aus Spanien ist seit 2006 bei allen Spielen Teamchef der spanischen Olympiamannschaft, so auch in Paris. Bei den Spielen 1992 in Barcelona lief er selber mit, laut Fuentes gedopt. Der Arzt hat nach eigener Aussage damals die spanische Olympiamannschaft betreut und mit verbotenen Mitteln geholfen. Wir haben das System aus den Ländern des Ostblocks kopiert, sagt Fuentes den Undercover-Reportern. Heißt, im Auftrag der spanischen Regierung habe er jahrelang Kinder und Jugendliche begleitet und medizinisch betreut. Der Eindruck, der sich aufgrund seiner Aussagen, die die ARD jetzt ausstrahlt, aufdrängt, auch Minderjährige bekamen verbotene Präparate. Auf ARD-Anfrage zu den Anschuldigungen haben weder Fuentes noch Sportfunktionär Cornet reagiert.
Neue pikante Doping-Details sind das also knapp eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris. Informationen von Moritz Casalet. In der französischen Hauptstadt, da laufen indes die letzten Vorbereitungen. Die ersten Sportlerinnen und Sportler sind bereits ins Olympische Dorf eingezogen. Und seit heute Morgen um 5 Uhr ist Paris bis zur Eröffnungsfeier zweigeteilt. Trennlinie ist die Seine, auf der die Spiele dann kommenden Freitag mit einem Bootskorso eröffnet werden.
Bis dahin kommt man nur noch mit einem QR-Code der Präfektur an die zentralen Ufer des Flusses. Betroffen vom Antiterrorradius sind auch etwa 20.000 Anwohner und Händler. Rund 230.000 QR-Codes wurden nach Sicherheitschecks bislang für Fußgänger ausgestellt. Der Autoverkehr wird noch mehr eingeschränkt. Rund 10 Brücken bleiben als Übergänge in den Tagen vor der Eröffnung aber zugänglich. Ab heute schon machen weitere Metrostationen dicht. Nun sind es schon 15, darunter sehr touristische, und weitere kommen hinzu. Das Olympische Dorf dagegen nimmt ab diesem Donnerstag das Motto weit offener Spiele, Games Wide Open, wörtlich. Es empfängt die ersten der rund 14.000 Athleten und Athletinnen. Offizielle hatten seit einer Woche deren Anreise vorbereitet und schon die Fahnen gehisst. Team Deutschland hat sich für Wohnungen in Seine-Nähe entschieden. Team USA zieht, um wenig Energie zu verschwenden, in die Nähe der Riesenkantine und des Shuttlebahnhofs. Einer jüngsten Umfrage für die Zeitung Le Figaro zufolge haben rund 2/3 der Franzosen so kurz vor den Spielen Sicherheitsbedenken, besonders an touristischen Orten, in den Fanzonen und im öffentlichen Nahverkehr, weniger in den Stadien selbst. Der Pariser Präfekt beruhigt, die Metrokontrollen hätten sich schon verdreifacht und das tun sie bis zum Start noch einmal.
Informationen von Stefanie Markert waren das. Seit Ende 2022 gibt es beim Deutschen Handballbund eine unabhängige Aufarbeitungskommission, die Vorwürfe von Handballerinnen gegen einen Trainer aufarbeiten sollte. Die Kommission muss ihre Arbeit jetzt aber einstellen. Warum, weiß Andrea Schüttke.
Der vorläufige Stopp der Aufarbeitungskommission geht zurück auf einen Antrag des Handballtrainers André Fuhr, den dieser bereits in zweiter Instanz beim Oberlandesgericht Hamm gestellt hatte. Offenbar geht es um die Prüfung, ob das Regelwerk des Handballbundes den Einsatz einer Aufarbeitungskommission überhaupt vorsieht. Der Hintergrund: Zahlreiche Handballspielerinnen hatten sich vor knapp 2 Jahren bei der Anlaufstelle Anlauf gegen Gewalt gemeldet und André Fuhr unter anderem psychische Gewalt vorgeworfen. Einige Athletinnen waren im Magazin Spiel an die Öffentlichkeit gegangen. Daraufhin hatte der Deutsche Handballbund DHB die unabhängige Kommission ins Leben gerufen, die die Vorwürfe aufarbeiten sollte. Durch die von Fuhr erwirkte einstweilige Verfügung ist diese Aufarbeitung jetzt erstmal beendet. Auf Fragen des Deutschlandfunks, was er konkret gegen die Einsetzung der Kommission oder deren Arbeit hat, hat André Fuhr nicht reagiert. Zu den von Spielerinnen erhobenen Vorwürfen hat sich der Trainer bislang nur vage geäußert, beziehungsweise im vergangenen Jahr gegenüber der Sportbild erklärt, einzelne Vorwürfe habe er nur in Auszügen zur Kenntnis bekommen. Fakt ist, die 6-köpfige Aufarbeitungskommission aus unter anderem Wissenschaftlerinnen, Juristinnen und einer betroffenen Vertretung ist seit dem Gerichtsbeschluss vor wenigen Tagen nicht mehr tätig. Bis zum Stopp der Kommission hat Angela Marquardt in dem Gremium die Betroffenenperspektive vertreten. In der aktuellen Situation sieht sie eine Hängepartie.
Das Schweigen zu brechen ist ja für Betroffene schon ein herausfordernder Schritt. Das Stoppen der Aufarbeitung lässt Betroffene wieder mit dem Gefühl zurück, etwas falsch gemacht zu haben.
Bis zu ihrem vorläufigen Ende hatte die Kommission etwa 50 Personen angehört. Auch mit André Fuhr habe das Gremium Kontakt aufgenommen, so Janine Ohlert, die bislang als Sprecherin der Kommission tätig gewesen ist.
Wir hatten Herrn Fuhr schon im Juni 2023 mitgeteilt, dass er die Gelegenheit bekommen würde, mit der Kommission zu sprechen und auch seine Sichtweise eben zu den Vorwürfen darzulegen. Im März 2024 haben wir ihm dann einen konkreten Terminvorschlag gemacht. Aber leider hat Herr Fuhr unser Gesprächsangebot bislang nicht angenommen.
In einem Interview mit der Sportbild Ende September vergangenen Jahres hatte André Fuhr kritisiert, die Kommission habe ihn noch nicht angehört. Auf Fragen des Deutschlandfunks, ob er eine Einladung der Kommission zu einem Gespräch erhalten und ob es ein Gespräch gegeben habe, hat André Fuhr nicht geantwortet. Durch seinen Antrag beim OLG Hamm hat er die Aufarbeitungskommission vorläufig gestoppt. Eine der Betroffenen beschreibt ihre Reaktion darauf gegenüber dem Deutschlandfunk so.
Wir sehen und die Betroffenen spüren zum wiederholten Male die massive, unerbittliche und ausdauernde Wucht des Trainers und seiner Gehilfen, mit der verhindert werden soll, dass Taten und System aufgehellt werden. Ich erwarte von DHB, dass er sich mit aller Kraft der Methode entgegenstellt.
Der Verband teilt in einer Stellungnahme mit, er werde gegen die Eilentscheidung des OLG Hamm, Zitat, kurzfristig Widerspruch einlegen. Darüber wird das Gericht zeitnah in einer mündlichen Verhandlung entscheiden. Eine endgültige Klärung, ob die Aufarbeitungskommission weitermachen kann oder nicht, wird länger dauern.
Hintergründe von Andrea Schüttke. In der Fußball-Bundesliga wechselt Serhou Guirassy, der Top-Torschütze des VfB Stuttgart, zur neuen Saison zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund.
Der Transfer hatte sich abgezeichnet, war aber zunächst gescheitert, da der Top-Stürmer durch den Medizincheck gefallen war. Bei einer ersten Untersuchung in Dortmund war eine Außenbandverletzung im Knie des Genias entdeckt worden. Eine Nachuntersuchung hat jetzt ergeben, dass die Verletzung ohne Operation behandelt werden kann und Guirassy in wenigen Wochen wieder fit sein könnte. Dortmund ist damit bereit, den Stürmer zu verpflichten und hat die Ausstiegsklausel, die bei 18 Millionen Euro liegen soll, gezogen. Nach Waldemar Anton verlässt damit ein zweiter Leistungsträger der vergangenen Saison den VfB Stuttgart in Richtung Dortmund. Dafür stehen die Chancen gut, dass Nationalspieler Chris Führich bei den Schwaben bleibt. Eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Mittelfeldspielers ist abgelaufen. Kompliziert bleibt die Personalie Dennis Undaf. Über den Verbleib des Nationalstürmers verhandelt Stuttgart mit Brighton & Hove Albion. Undaf war bisher vom englischen Premier League Club ausgeliehen. Die Engländer sollen aber 25 Millionen Euro Ablöse verlangen.
Berichtet Martin Thiel. Und zum Abschluss noch zum Tennisturnier am Hamburger Rotenbaum und dem Achtelfinalsieg von Alexander Zverev, den Jan Müller zusammenfasst.
Das war der erste richtige Härtetest für Alexander Zverev bei diesem Turnier. Er hat ihn bestanden, aber er musste richtig ackern für diesen Erfolg. Denn sein Gegner, Hugo Gaston, war flink, er war kreativ, er wechselte immer wieder den Rhythmus und nervte den Hamburger damit. Vor allem im ersten Satz, den verlor Zverev mit 4:6, wobei der entscheidende Punkt umstritten war. Der Ball soll 2-mal den Boden berührt haben bei Gaston. Danach minutenlang Proteste von Zverev und mit Wut im Bauch drehte der Olympiasieger dann auf und gewann den zweiten Durchgang mit 6:2. Im dritten wurde es dann nochmal richtig knifflig. knifflig, aber in den entscheidenden Momenten blieb Zverev cool und holte sich auch diesen Satz mit 7:5.
Und damit endet Sportaktuell mit Raphael Späth. Ihnen noch einen schönen Abend.